go back and see what made these boys and girls angry.
Hallo und willkommen zur 10. Ausgabe des Hatecasts und hallo an dich, Pascal.
Hallo.
Pascal, wir feiern Geburtstag, Jubiläum, wir werden 10, ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Und weißt du was, weil du so ein treuer Begleiter warst, dachte ich mir, was schenkt mich einem treuen Begleiter zum Jubiläum? Genau, ein treuen Begleiter. Deswegen hier für dich, der Dominik.
Hallo.
Hallo.
Da freut sich jetzt aber einer, ne?
Dankest du, also Wahnsinn.
Da hat er nicht mit gerechnet.
Ja, zum 10. Jubiläum haben wir uns Conjuring rausgesucht, aber bevor wir zu dem kommen, natürlich erstmal kleines Kritik an unserem letzten Lovecast, und Kritik bezieht sich auf Sie leben. Pascal, was sagst du?
Mir hat der Podcast gefallen.
Und dir, Dominik?
Entschuldige mal, darf ich wenigstens ausreden?
Nein, du hast jetzt 9 Episoden lang ausgeredet. Genug.
Na gut.
Mir hat er gefallen.
Gut, jetzt darfst du weiterführen, Pascal.
Mir hat er gefallen, ich fand ihn sehr gut. Nee, okay. Fand ich echt gut. Sie leben ist ja, wie wir da schon lange und breit besprochen haben, so ein John Carpenter, der ja echt in Verruf geraten ist. Und es war mal nötig, den mal so ein bisschen aufzupolieren. Ich weiß gar nicht, Dominik, hast du den schon mal gesehen?
Ich habe ihn gesehen, das ist allerdings auch schon wieder sehr, sehr lange her, und durch euren Cast bin ich jetzt sehr motiviert, das sehr bald mal wieder zu tun.
Ja.
Sehr schön.
Mission erfüllt, würde ich sagen.
Ja. Ne, ist ja auf Netflix, glaube ich, ne?
Also er war es jedenfalls.
Okay.
Ist er schon jetzt wieder runter? Da ist,
ist noch da. Ja.
Gut.
Gut, dann kommen wir mal zu den Kommentaren des letzten Lovecast. Pascal, willst du mal anfangen?
Ja, warum nicht? Und zwar fange ich mit unserem Lieblings-User Ding Dong an. Der hat nämlich geschrieben, obwohl ich den Film seit ich circa 14 war auf meiner Liste hatte, habe ich ihn tatsächlich vor circa 3 Wochen das erste Mal gesehen. Er war okay. Als ihr davon gesprochen habt, dass er von 1988 sei, war ich doch etwas verwundert. Denn der Film sieht irgendwie um einiges älter aus. Und ich meine damit nicht von der Bildqualität her. Im Grunde wurde im Podcast auch alles, was es zu dem Film zu sagen gibt, gesagt. Ein Film, dessen Protagonist eben mit der Brechstange vorgeht. Er könnte die Aliens mit Hilfe der Sonnenbrille heimlich ausspionieren, um so mehr über sie zu erfahren und dies zu seinem Vorteil zu nutzen. Stattdessen holt er die Shotgun raus, wird damit von der Gesellschaft als Amokläufer wahrgenommen und offenbart den Aliens, dass er sie sehen kann. Mucki statt Hirn halt, und in dem Fall wohl eher eine schlechte Strategie. Dazu passt auch die überlange und langweilige Prügelei. Hab mal wo gelesen, dass die Schläge zum Körper echt gewesen sein sollen. Macht es nicht besser. Fände ich aber irgendwie nett. Okay. Das Ende fand ich etwas überraschend schnell daherkommt, wobei mich das offene Ende an sich nicht weiter stört. Keine Ahnung, ob es ein Film pro Unterschicht, kontra Oberschicht ist und es bloße Kritik an der Obrigkeit bzw. der Tatenlosigkeit der Unter- bis Mittelschicht sein soll. Oder ob es auch eine Kritik an den unteren Schichten sein soll, da diese hier doch unvernünftig und kurzsichtig agierend gezeigt wird. Vielleicht ist es auch gar nichts davon und John Carpenter brauchte einfach nur irgendeinen Rahmen, um Aliens zu killen, und die vermeintlich gewollte Sozialkritik ist einfach nur ein Zufallsprodukt. In jedem Fall war die Idee mit den Sonnenbrillen im Hinblick auf das Budget ein netter, wenn auch extrem trashiger Kniff. PS. Was John Carpenters Vampire angeht, so ging es mir da genauso. Als Kind gesehen und abgefeiert, vor einem Jahr nochmal geguckt und naja, war okay. Aber ich hatte ihn echt deutlich besser in Erinnerung. PPS, was heißt hier, ihr hättet keine unterschwelligen Botschaften im Podcast eingebaut? Ich sag nur Netflix, geil. Mein Gott, ey, diese langen Texte, da verknotet sich die Zunge, ich sag's euch.
Außerdem Anmerkung der Redaktion, da steht JC, nicht John Carpenter.
Ja, ich wollte jetzt nicht JC sagen, das klingt irgendwie ein bisschen cheesy.
Jesus C.
Aber, was ich sagen muss, das war verhältnismäßig ein kurzer Text von Ding Dong. Der hat schon andere Knüppel rausgeholt.
Ja, das stimmt. Ja, wir haben ihn herausgefordert, er hat die Herausforderung angenommen und wir sind jetzt die Gedankenmeierten.
Ja. Aber ja. Er hat recht, würde ich sagen. Mit allem, auch wenn ich da irgendwie zwischendurch mit dem Ober- und Unter- und Mittelschicht ein bisschen durcheinander gekommen bin. was er da jetzt von mir wollte, aber er will schon recht haben. Er wird schon recht haben.
Ja.
Ist der Ding-Dong.
Okay. Gut, dann würde ich mal kurz einen Kommentar von unserem Lieblings-User / Kollegen JackoXL reinschieben. Schön zu hören, wie ihr alle positiven Facetten von Carpenters geringstem Sorgenkind etwas abgewinnen könnt. Ich mag den auch halbwegs, aber er ist in einer Aussage trotzdem herrlich plump und verglichen mit dem Output bis wir fingen ein kleines Licht. Und dieser Backyard-Broad ist einfach grotesk. Ich verstehe euch, aber kann das auch nicht nach dem x-ten Versuch nicht eindeutig teilen. Aber unabhängig davon eine gute Wahl. Vergleichbar mit Christine. Guter Versuch, aber dabei bleibt es dann halt auch. Für einen gesamten Carpenter-Cast stehe ich gern zur Verfügung. Ja, das sage ich her damit. Ne? Sei unser Gast, Jacko. Du bist herzlich eingeladen.
Ja.
Wirklich. Ja, nur diesmal bitte ohne Alkohol.
Ja, müssen wir uns nur einen geeigneten Termin finden oder einen geeigneten Anlass, warum man einen Carpenter-Cast machen könnte. Geburtstag, Tod. Mal schauen, was als erstes kommt.
Also das eine kommt nur einmalig.
Ja. Naja, wer weiß.
Gut. Okay, ich möchte mich entschuldigen, mein Nachbar bohrt gerade, wenn ihr das hört, es tut mir leid, es war nicht geplant, aber da kann man nichts gegen tun.
Alltagspoesie.
Deswegen ganz schnell, Dominik, du hast doch einen Kommentar ebenfalls von einem Kollegen von uns.
Genau, der Kühne hat sich in eure Kommentarsektion.
Das ist auch unser Lieblingsuser Kühne.
Gebohrt, ja. Lieblingsuser /Redaktionslegende /Legende von Altenstädt.
Ja.
Und zwar, der liebe Kühne schreibt, Sie leben, ein Film, den es eigentlich gar nicht geben dürfte in meinen Augen. Wenn man mal ehrlich ist, ist das alles wirklich nicht durchdacht, logisch, gar nachvollziehbar. Je länger man darüber nachdenkt, umso schlimmer wird es an sich. Das Fehlen der ganzen Hintergründe der Aliens beziehungsweise die Erklärung des Ganzen ist eigentlich ein Unding. Angefangen damit, wie die Aliens überhaupt auf die Erde kommen. Ihr vergleicht es mit den Körperfressern. Ich habe es immer so gesehen, dass die auf die Erde kommen mit ihrer tollen Teleportationsmaschine, die ebenfalls völlig ohne Erklärung dem Zuschauer vorgesetzt wird und ebenso schnell wieder vergessen wird und ihre menschliche Hülle erst in diesem Moment anziehen beziehungsweise annehmen. Und genau das meine ich. Schlussendlich wird man als Zuschauer ohne Erklärung zurückgelassen. Ein weiteres gutes Beispiel sind die Tunnel oder das Tunnelsystem oder die geheimen Räumlichkeiten. Seht ihr das auch? Verstehe ich. Was? Seht ihr das auch? Verstehe ich nicht. Okay. Ich verstehe es auch nicht. Willkommen im Club Kühne. Wir sehen uns in Altenstädt. Die soll niemand bemerkt haben? Und warum haben die Rebellen einen Zugang dazu? Und warum hat die noch niemand entdeckt? Und kommt man da auch noch anders rein als mit den Uhren? Und wenn es Tunnel sind, warum haben Straßenarbeiter diese noch nicht entdeckt? Fragen über Fragen. An dieser Stelle könnte ich vermutlich unendlich lange darüber weiterreden, was alles nicht passt. Und damit könnte der Film schon fast als Frechheit gelten. Wenn es nicht so grandios trashig und geradlinig inszeniert werden würde. Carpenter schafft hier eine Lockerheit, die fast alle Ungereimtheiten einfach unter den Tisch kehrt. Fast schon mit dem Mittelfinger in die Fresse schreit der Film den Zuschauer geradezu an, nimm es einfach so hin. Und genau diese Geradlinigkeit und die Konsequenz des Nichterklärens macht den Film in meinen Augen zu einem Film, wie es ihn selten gab und somit schon wieder irgendwie mehr als sehenswert. An eurer Argumentation gibt es nichts zu bemängeln. Sehe viele gleich und unterschreibe das an dieser Stelle. Ebenso habt ihr interessante Gedankenansätze gegeben, welche ich noch gar nicht gesehen habe. Auf der anderen Seite kann ich jeden verstehen, der diesem Film nichts abgewinnen kann. Denn wie ich schon sagte, handelt es sich um einen Film, welchen es heute gar nicht geben würde. Eine solche Scheiß-auf-den-Zuschauer-Haltung wäre heute nicht nötig. Somit sehe ich den Film auch als Trotzreaktion Carpenters auf seine Kritiker, meine Güte. Für mich eine nette Trash-Perle, welche aufgrund seiner Konsequenz einen gewissen Charme versprüht. Und auch wenn ich mir bei jeder Sichtung die Frage nach dem Warum des Ganzen stelle, habe ich immer wieder Bock, den Streifen zu gucken und bin jedes Mal wieder positiv überrascht.
Vielen Dank, Dominik, und vielen Dank.
Ich habe tapfer durchgehalten.
Ich kann nur sagen, Logikpuristen sind öde.
Gruß an Thomas.
Gruß an Thomas, Gruß an Kühne. Ja. Das ist Schwachsinn, Logik auf Logik rumzuhacken. Auch relativ faul. Ansonsten, danke für den Kommentar, Kühne. immer gerne gelesen.
Altenstädt 2021. Ja.
Dominik plant es anscheinend schon.
Ja, sicher. Einer muss es ja tun.
Gut.
Ja, vergeben wir heute den goldenen Ding-Dong?
Nee.
Kühne.
Heute war nix Ding-Dong-Würdiges dabei.
Ah, okay.
Nicht mal Ding-Dong selber.
Alles wird nur lobend anerkannt.
Ja.
Aber genau. Es war eben nicht gut genug.
Okay. Gut, dann kommen wir mal zu unserem heutigen Hauptfilm. Conjuring, oder im Deutschen Conjuring, die Heimsuchung von James Wan. Mhm. Der Film, der das Conjuring-Universum angestoßen hat. Ja, der erste Funke sozusagen. Und fangen wir mit der typischen Frage an, auch in der 10. Folge. Pascal, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und wie hat er damals auf dich gewirkt?
Zum Kinostart habe ich ihn damals gesehen und ich fand ihn damals schon grässlich.
Gut, Dominik, wie ist es bei dir?
Ich habe ihn tatsächlich relativ spät gesehen. Das dürfte so um 2015, 2016 gewesen sein. Und ich bin da überlegen, ob ich ihn zuerst auf ProSieben gesehen habe oder aber auf Netflix. Und ich fand ihn da auch schon scheiße.
Okay. Hm. Ich konnte bislang, glaube ich, bei jedem Film immer so eine kleine Anekdote erzählen, aber bei Conjuring nicht. Ich habe mir den mal ausgeliehen auf Blu-ray oder DVD, habe mir ihn angeguckt und fand ihn so, und habe ihn mir heute nochmal angeguckt.
Heute? Ganz frisch?
Heute, ganz frisch. Also der Abspann lief vor ungefähr 2 Stunden über meinen Fernseher. Oh. Ich finde ihn nicht scheiße, aber gut finde ich ihn auch nicht.
Nein, also das mit dem ätzend oder was ich da gerade, oder grässlich, war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt. Ich finde ihn nicht gut.
Ja, kann ich mich anschließen.
Grob zur Handlung, es geht halt um diese Dämonologen Lorraine und Ed Rowan, die in den 70er Jahren halt gerufen werden von so einer 7-köpfigen Familie. Die Familie heißt Perrin. Vater, Mutter, 5 Töchter. Das ist schon gruselig genug, aber okay. Und die haben halt ein neues Haus oder ein Haus bezogen. Das haben sie günstig bekommen. Und oh Wunder, es liegt daran, dass sie es so günstig bekommen haben, weil es spukt darin. Und die Warrens untersuchen dieses Paranormale und finden rasch heraus, da ist eine, ich sag mal, böse Entität, die Familie bedroht, und diese Entität muss gestoppt werden. Das ist im Groben die Handlung. Der Film spielt in den 70ern. Die Hauptdarsteller sind Vera Farmiga, Patrick Wilson als die Warrens, und dann haben wir noch Ron Livingston und Lily Taylor als die Mutter, Vater, Perrin. Ansonsten, Joey King, die könnte man aus ein paar Roland Emmerich-Filmen kennen. Und Fargo, Staffel 1, glaube ich. Die spielt einen der Tochter. Ansonsten geht's dir gut, Pascal, oder hast du einen Schlaganfall wieder?
Er wird gerade geconjured.
Ja. Irgendwas fährt in mir ein. Der Dämon der Langeweile. Ja.
Also wer höchstens noch vielleicht ein bisschen erwähnenswert ist, ist auch eine der Töchter, Mackenzie Foy. Die dürfte man kennen aus, nicht aus Twilight, eher aus Interstellar.
Ja. Beispielsweise. Und Regie führte halt James Wan. Ja. Der, viele glauben ja, hätte auch das Drehbuch geschrieben. Das ist falsch. Das haben Brüder geschrieben. Carrie und Casey Evans, glaube ich, hießen die. Die haben zuvor auch House of Wax unter anderem geschrieben. Ja. Und ja.
Aber Evans, Hayes, oder?
Hayes. Chad Hayes, genau. Und Carrie Hayes.
Ja. Genau. Ja, die davor und danach auch relativ, solide bis nicht solide Grusler geschrieben haben.
Ja. Zum Beispiel San Andreas.
Ja, sag ich so. Selber Gedanke.
Ja. Ja, ihr Lieben.
Ja.
Warum sind wir denn jetzt nicht so angetan von Conjuring? Was brennt euch unter den Nägeln? Was wollt ihr jetzt unbedingt der Welt sagen, warum ihr Conjuring nicht mögt? Dominik.
Also grundsätzlich bin ich kein Freund davon, wenn man insbesondere im Horrorgenre sich schmückt mit diesem lustigen Etikett based on true events, also basierend auf wahren Begebenheiten. Das ist eine uralte Masche und ja, so über weite Teile kann man die akzeptieren, insbesondere im Horrorbereich, aber ich finde, dass das bei diesem Film hier besonders unausstehlich ist, weil er wirklich so einen Pseudorealismus erschafft und sich da auch unglaublich ernst nimmt, was so detaillierte Schilderungen von gewissen Ereignissen angeht.
Ja, da gehe ich mit, denn der Film erholt sich ja regelrecht einen darauf runter, dass die Lorraine Warren und Ed Warren irgendwie historisch belegte Persönlichkeiten sind, die uns da irgendwas wiedergeben, was auf einer wahren Geschichte beruhen soll und dadurch uns halt auch sagen, ja, Geister gibt's wirklich und Gott und den Teufel gibt's auch.
Am Ende diese Texttafel, ey. Ja,
ja, ja, die Märchen sind wahr.
Ja. Den Teufel gibt's. Gott, ja, genau. Gibt's. Und jetzt entscheidet euch, ihr Pisser. So,
ja,
und
genau. Entscheidet euch, auf welcher Seite ihr seid. Werdet ihr böse, ja, dann müsst ihr sterben. Genau.
Ja.
Genau. Aber das ist ja auch, wie du schon gesagt hast, ein gängiges Problem bei Horrorfilmen. Und mir hat sich auch die Frage gestellt, braucht dieser Film das überhaupt, diese pseudo-historische Dreistigkeit?
Ja.
Ja, ich glaube nicht.
Ich habe echt das
Bitte. Ich glaube nicht, dass er das braucht.
Okay. Ich hatte jetzt bei meiner zweiten Sichtung vor allem das Problem, dass es mich wirklich so ein bisschen aufgeregt hat, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist echt so ein Werbespot für ein Betrugerpärchen. Ja, weil diese Warrens, die gab es ja wirklich. Ja. Also ich glaube, zumindest einer der beiden ist mittlerweile schon gestorben.
Nee, die sind nicht, beide
schon. Nee, die sind beide noch nicht tot. Die Lorraine hat doch Conjuring noch mitgeholfen zu.
Ja, aber die ist jetzt gestorben. Die ist jetzt im April ist sie verstorben.
Mach es gut.
Ja. Deshalb ist auch der dritte Annabelle-Film ihr gewidmet worden.
Okay.
Ja. Ist das nicht toll?
Nein. Ja.
Und sagen wir, wie es ist. Das waren halt Hochstapler. Sorry.
Ja. Natürlich.
Und mit welcher Wonne und Ehrfurcht er diese Figuren behandelt, fand ich echt sehr zwiespältig.
Also man kann ja sagen, dass das auch dieser Begriff Dämonologen, das sind ja Leute, die sich mit dunklen Kräften beschäftigt haben, auch akademisch beschäftigt haben. Das gestehe ich den beiden ja zu. Aber dass die irgendwie Geisterjäger gewesen sind, also sorry, wie du schon sagst, das sind zwei Hochstapler gewesen, definitive Hochstapler, die hierzu fast schon heilig gesprochen werden, dadurch, dass sie eine Familie retten, ne?
Ja, die werden auch heilig gesprochen durch ihre Verbindung zum Vatikan so ein bisschen, ne?
Ja,
dass das alles abgesegnet wird und.
Ah, genau. Und man muss ja dazu sagen, der Ed, gespielt von Patrick Wilson, ist ja der einzig ordinierte Dämonologe, der von der katholischen Kirche anerkannt ist, obwohl er der katholischen Kirche nicht angehört, oder?
Ja, könnte sein. Der ist auf jeden Fall, autorisiert, Exorzismen durchzuführen, ist er, glaube ich, nicht, aber er hat schon assistiert bei irgendwelchen.
Genau, da ist er mal die Rede von. Ordiniert von der Kirche, obwohl er selber kein Mitglied ist.
Ja.
Ja, es gibt da diese schöne Szene im ersten Conjuring, wo er mit dem Vater der Familie redet. Und er fragt ihn dann, ob seine Kinder getauft sind. Und dann der Vater reagiert darauf so ein bisschen so verschämt, so, nee, wir hatten keine Zeit. Und und so, wir sind ja auch nicht die typischen Kirchgänger. Ja, und dann sagt halt dieser Ed so, ja, da müssen Sie jetzt mal nachholen, ne? Das ist wichtig. Klingt so ein bisschen so,
am Ende
hast du dein Kind
oder?
Eigentlich schon auf Polio geimpft?
Nee,
musst du machen, ne?
Das nicht am Ende?
Das ist
Im Mittelteil.
Ja, da gibt es diese Szene, irgendwas von wegen, sie sollten, ja doch, genau, sie sollten in die Kirche gehen. Nee, gehen sie in die Kirche nicht auf, ja, dann sollten sie das mal ändern.
Es gibt dann noch diese Szene später, wo sie dann bei diesem Priester sitzen und den da um Rat fragen und dann sagt er, ja, wir müssen erst die Erlaubnis beim Vatikan einholen. Und der fragt dann so, ja, sind die Kinder getauft, sind die Eltern gläubig? Er so, daran hakt es dann, ne? Der himmlische Beistand, der kommt nicht so auf Abruf dann.
Aber trotz allem wirkt der Film halt auch so ein bisschen wie so ein Werbeprospekt für die Kirche. Denn auch wenn es halt heißt, ja, das wird länger dauern, ja, weil sie sind nicht getauft, hatte ich nicht das Gefühl, dass der Vatikan dadurch wirklich kritisiert wird, sondern er hilft ja dann doch.
Es ist so eine Pseudokritik tatsächlich. Und aus diesem Film, also vor allem an dieser letzten Texttafel, die ja ein Ed Warren-Zitat zeigt, vor dem Abspann, es spricht da am Ende so ein Konservatismus aus diesem Film und fast schon so eine, so irgendwo habe ich sogar wirklich mal gehört, das ist ein frommer Horrorfilm. Ja?
Ist es ja auch. Er ist ja allein schon dadurch fromm, dass er eine ganz klare Gut- und Böse-Dialektik hat und definitiv davon ausgeht, dass alles Übersinnliche immer böse ist.
Ja.
Ne, das ist ja ein Problem, was die ganzen Haunted House und was weiß ich nicht für Horrorfilme haben. Die guten Horrorfilme, die lassen ja wenigstens die Möglichkeit zu, dass diese spukenden Seelen selber noch ein Bedürfnis haben und eigentlich gar nicht aus dem Antrieb heraus angreifen, böse zu sein. Ne? Mhm. Aber Conjuring ist da ja wirklich, das ist eine alte Hexe, die wir Kinder umbringen.
Ding, ne? Dong, die Hexe ist tot.
Ja. Und also muss die Alte sterben.
Ja, warum nicht, ne? Kann man machen.
Ja, das ist und was halt auch schlimm ist, ich finde, der Horror funktioniert für mich nicht. Zum einen, weil er sich halt sehr bieder so diesen klassischen Konzepten des Spuks bedient. Ja, also so knarzende Türen und plötzlich so, buh, ist da was und springt dir ins Gesicht. Mhm. Und zum anderen, das hat Pascal im Vorgespräch schon gesagt, die Figuren, die sind halt so langweilig. Die sind so auf perfekt getrimmt. Wirklich, es ist, ich erwarte ja nicht, dass sich Lorraine und Ed Warren da die ganze Zeit streiten, ja. Aber ich nehme die nicht ab, dass es ein wirkliches Paar ist. Das ist zu perfekt, ja. Mhm. Genau wie die ganze Familie.
Ja, auf beiden Seiten pures Familienidyll. Perfekte Beziehungen, perfekte Kinder. Ja, die müssen es ja auch wert sein, gerettet zu werden. Ne? Man kann natürlich nicht zeigen, wie sich Ed Warren mal irgendwie im Nebenzimmer auch mal eine Spritze in den Arm schießt. Ne? Dann wäre er ja auf einmal ambivalent.
Ja, das darf ja nicht sein. Ich meine, das, was mich halt so verwundert, dass der wirklich das Vermächtnis von diesen beiden förmlich mit Glasé-Handschuhen anfasst, dieser Film. Als ob das wirklich irgendwelche historischen Persönlichkeiten wären. Teilweise fühlt man sich sogar fast wie in einer Art krudem Biopic in der Hinsicht. Ja,
und vor allem der Film versucht ja dann auch noch zu zeigen, dass sie keine Betrüger sind, indem es halt eine Szene gibt, wo sie einen angeblichen Spukfall untersuchen und dann ganz klarstellen, nee, das ist kein Spuk, das sind die alten Rohre und der Wind.
Ja,
so nach dem Motto, nee, die haben nicht Leute verarscht, die haben halt wirklich dann nur gesagt, es ist Spuk, wenn es auch gespukt hat.
Ja, ist klar.
Geil finde ich ja auch die Szene, wo, die haben ja so ein Museum, so ein Museum im Haus, wo Gegenstände sind, die verflucht, heimgesucht oder Bestandteil ritueller Handlungen waren. Mhm. Zum Beispiel ein Exorzismus. Aber die Tür ist nicht abgeschlossen. Und an der Tür ist einfach nur so ein Schild, bitte nicht betreten. Und da lassen sie dann einfach einen Journalisten rein, der sich die ganze Bude mal angucken kann und auch mal so schnell irgendwie so eine, ich habe auch gesehen, da war so eine Flasche, wo ein Flaschengeist oder so drin war. Also ihr kennt ja diese Aladdin-Flaschen. Stand da rum, die hätte er einfach einstecken können und abhauen können.
Ich muss gestehen, viel geiler fand ich, dass da eine komplette Samurai-Rüstung steht.
Ja, das war auch so
ihr random. Ihr müsst mal gucken, irgendwie, was da alles rumliegt.
Ja.
Also, Wahnsinn. Da suchen Archäologen heute noch nach.
Aber am bescheuertsten ist natürlich dann immer noch diese Annabelle-Puppe, die ja mittlerweile in Sachen also ihre Reihe hat mittlerweile die eigentliche Conjuring-Reihe übertrumpft. Ne? Da gibt's jetzt drei Filme. Und was mich so richtig aufregt, ich weiß nicht, habt ihr mal wirklich nachgesehen, wie diese Puppe eigentlich aussieht?
Ja. Ja. Ja, klar.
Also unfassbar, was die für eine plakative Teufelsfratze daraus gemacht haben, die sich keiner ernsthaft in die Wohnung setzen würde.
Nein.
Und diese echte Puppe, die sieht ja aus wie eine, also das ist ja eine von diesen Ratchet-D-N-Dolls.
Ja, das ist eine Kinderpuppe.
Ja, eben. Und ohne Scheiß, es wäre doch viel creepiger, wenn die austicken würde, oder nicht? Ja, ohne Scheiß, das ist es doch gerade. Das macht, also für mich macht das wahren Horror aus, wenn etwas, was eigentlich total unscheinbar und harmlos aussieht, sich plötzlich als was völlig anderes entpuppt. Wortwörtlich in dem Fall.
Mhm. Ja, also die Annabelle-Puppe, die ist ja auch eines der für mich großen Probleme bei dem Conjuring jetzt gewesen, dass sie die da überhaupt eingebaut haben. Weil ja. Erstens mal macht's keinen Sinn. Ja. Und zweitens mal ist es einfach nur schon mal eine Vorbereitung darauf, dass diese Puppe auf jeden Fall nochmal wichtig wird, weil sie kommt im Prolog. Da darf sie einmal Action machen bei so zwei, ich weiß gar nicht, Studentinnen oder was das waren.
Ja, das ist alles historisch, ja,
Pascal. Ja, sicher. Also bitte, und dann gibt's mittendrin, wo die Warrens eigentlich beschäftigt sind, der Familie da zu helfen, dass sie endlich mal in die Kirche gehen. gibt's dann irgendwie so einen Anruf, dass sie spürt was, ne? Sie spürt, dass irgendwas nicht stimmt und fährt dann nach Hause. Und als sie dann nach Hause fährt, merkt sie, dass Annabelle angeblich ausgebrochen wäre. Jedenfalls sagt die Tochter von Vera Farmiga das. Aber natürlich ist sie es nicht, denn Patrick Wilson überprüft seinen komischen Glaskasten da nochmal, ob wirklich alle Schlösser zu sind. Ja, sind sie. Mhm. Und dann ist es, was gibt's da nicht am Ende nochmal eine Szene?
Am Ende gibt's die Szene mit der Spieluhr.
Ach ja, stimmt, genau. Mhm.
Was stimmt. Von der heutigen Marketingkampagne auch eher total bescheuert ist, im Annabelle 3 Trailer hört man diese Spieluhr aus Conjuring 1. Und da fragt man sich, was hat das damit zu tun?
Vielleicht bricht da der Geist, der in der Spieluhr ist, aus und holt die Puppe aus dem Glaskasten.
Ja, wer weiß, das werden wir in Annabelle 4 oder 5 erfahren. Keine Ahnung.
Nee, aber, Annabelle 3.
Keine Ahnung. Also nicht gesehen. Lies ja, die Kritik sagen, von Nikolas.
Dass Annabelle 3 ja nicht so gut abgeschnitten hat am Boxoffice.
Ja, trotzdem das unfassbar erfolgreich.
Dass Warner jetzt wahrscheinlich hofft, dass nächstes Jahr Conjuring 3 dann wieder einschlagen
wird. Wobei, Annabelle 3 war doch super erfolgreich.
Nicht so erfolgreich wie gehofft.
Ja, gut. Aber auf jeden Fall immer noch das 5- oder 6-fache seines Budgets, ne?
Also das meiste hat doch, glaube ich, The Nun reingeholt tatsächlich.
Ja, der war der erfolgreichste von dem ganzen Dreck.
Das ist aber zu beschämend.
Da haben wir ja noch ein anderes Thema, was diese Conjuring-Filme überhaupt losgetreten haben für eine Welle an Horrorfilmen, die ja relativ gleich gepolt sind. Wie gesagt, da haben wir die Annabelle-Filme, da haben wir The Nun, da haben wir Joronas... Llorona? Ist LL nicht J? So eine Spanierin, oder?
Keine Ahnung.
Lloronas Fluch, scheiß drauf. S gehört definitiv auch dazu.
Ja.
Friedhof der Kuscheltiere bedient sich auch der gleichen Mechanik wie Conjuring. Das ist ja, es gibt ja im Prinzip zwei Sparten von Horrorfilmen heute. Das hat man einmal die Filme, die sich an Conjuring orientieren, also die auf Gepolter setzen. Und dann hast du halt die Filme, die A24 zum Beispiel bringt, wie Midsommar oder haben die noch rausgehauen? The Witch
haben genau, sie gemacht.
So, genau, das sind dann die künstlerisch anspruchsvollen Werke.
Hereditary, ja.
Genau.
Ja,
ja das ist einfach schwierig, diese Horror-Blockbuster, weil die ja wirklich dafür sorgen, dass dieses billige Jumpscare Geplärre zum Stilkonzept wird. Und das verbreitet sich ja dermaßen, dass man eigentlich in die großen Horrorfilme, die wirklich viel am Boxoffice einspielen, dass man sich die eigentlich gar nicht mehr angucken braucht.
Ja, ich habe auch festgestellt, dass viele Leute mittlerweile Horrorfilme fast darüber definieren, dass sie erschreckt werden. Also naja. Filmisches Erschrecken wird heutzutage so definiert oder filmischer Horror. Und das ist echt schlimm, weil ich habe das wirklich mal erlebt, weiß ich gar nicht, waren das Freunde von mir oder irgendwo, wo ich mal war, haben wirklich welche gesagt, ja, der Horrorfilm war langweilig, weil ich habe mich kein einziges Mal erschreckt.
Ja, Standardaussage, leider. Dabei funktioniert Horror im Kopf.
Ja. Wobei, ich muss zugeben, das kann ich jetzt auch zu Conjuring sagen, ich habe mich kein einziges Mal erschreckt, als ich den gestern Abend...
Es ist ja auch echt immer mit Ansage. Es ist ja wirklich immer mit Ansage.
Ja, es ist so fast wie so eine Warnung, ne? Die Musik warnt einen jetzt so, wenn du das nicht sehen willst, dann geh eben pissen, ne? Oder
mach die Augen zu.
Genau, mach die Augen zu.
Naja, der Film hat ja in dem Sinne keine überraschenden Schockeffekte. Also er ist ja wirklich mit Ankündigung einfach immer. Und da bedient er sich ja dann auch ganz, ganz billiger Mittel von wegen gruselige Fratze, die aus dem Dunkeln hervorspringt. Und ja, das ist ja, sorry, also ich würde mal gerne wissen, welcher Film diese Jumpscares etabliert hat. Ich meine, es gibt auch schon den Shining Jumpscares, aber das sind ja Jumpscares, die noch Sinn machen, die ja wirklich in die Handlung eingebaut sind. Aber das ist ja reiner Selbstzweck.
Ja, vor allem, es wäre dann jetzt so, ja gut, wenn du jetzt überlegst, was hat James Wan vor Conjuring gemacht, Insidious zum Beispiel, ne?
Der besser ist als Conjuring.
Der ist besser, ja, der ist okay, finde ich.
Der ist besser als Conjuring, aber auch nicht gut.
Ja. Der ist so eine nette Geisterbahnfahrt ist der halt. Und der ist auch total zusammengeklaut aus Poltergeist und Hellraiser. Ja. Also das ist schon, also obwohl bei dem ersten geht's noch, der zweite Insidious, der ist so dreist zusammengeklaut.
Also der erste auch schon. Also das ist ja teilweise schon ein Poltergeist-Rip-Off.
Ja, ja.
Und jetzt.
Ja, ich meine, Conjuring ist ja im Prinzip auch so ein Best-of aus Amityville und Poltergeist, ne?
Ja, und der Exorzist und das Grauen. Nein,
der nicht.
Also, die Vögel sind hat er auch in Ansätzen drin.
Ja, ja. Also, der Cloud ist auch einfach Referenzreichtum ausstellen, aber nicht wissen, wie man mit den Referenzen eigentlich wirklich umgehen soll. Weil ich sag mal, für mich ist es ja kein Problem, wenn sich ein Film an großen Vorbildern inspirieren. Das geht ja auch heutzutage gar nicht mehr anders, weil es jedes Thema schon gab, jede Trope schon gab, jedes Motiv schon gab. Also, wie will man sich noch irgendwie ein eigenständiges Thema aussuchen. Aber es kommt halt darauf an, wie man damit umgeht, ne? Und Conjuring macht es auf jeden Fall ohne viel Eigendynamik.
Ja, das ist auch wirklich so mit mein Hauptproblem mit dem Film. Ich habe ja nichts dagegen, wenn James Wan sich von irgendwelchen Sachen inspirieren lässt. Und es ist ja letzten Endes auch schon allein durch das Setting ist es ja Retro-Grusel, ja? Aber womit ich wirklich ein Problem habe, dass man irgendwann das Gefühl hat, dass man förmlich auf so einer Art Museumsgang ist. Und James Wan ist so der Tourguide, der eigentlich selber Filme machen will, aber eigentlich einem nur die Exponate vorstellt und dann da total begeistert drüber redet. Also wenn ihr jetzt versteht, was ich meine. Dass er sich halt nicht wirklich traut, mal irgendwie über die Sachen, die ihn inspiriert haben, hinauszugehen. Sich nicht nur wirklich inspirieren zu lassen, sondern wirklich einfach nur schlechte Variationen oder halt nicht sonderlich einfallsreich mit Referenzen zu spielen. Ja. Er ist natürlich jetzt kein Tarantino oder was. Aber das ist mein Problem. Er macht halt eigentlich nichts Neues. Er serviert einem eigentlich nur Varianten des wirklich schon 100-mal Gesehenen. Ob es generell schon irgendwie das Setting ist, mein Gott, ey, wie oft hat man das gesehen, dass eine Familie irgendwie ein Haus neu bezieht? Also es kann natürlich auch sein, dass sich Filme wie Poltergeist oder so schon vielleicht sogar von dieser, in Anführungsstrichen, wahren Begebenheit haben inspirieren lassen. Aber ich weiß nicht.
Also aber die sind ja nicht damit hausieren gegangen, ne?
Ja, genau. Und das fühlt sich ja alles so abgeschmackt an irgendwie.
Ja,
keine Ahnung.
Conjuring ist so klassisches Aneignungs- und Ausstellungskino einfach, ne? Von Ideen, die James Wan eigentlich gar nicht selber hatte.
Ja, Ausstellung passt sogar wirklich sehr gut in dem Fall, ne?
Ja. Also für mich war das wieder so irgendwie wie so ein Gang durch einen Gebrauchtwarenladen, der irgendwie Gruselmotive zum halben Preis verschleudert. Und da hat James Wan sich gedacht, besessene Hexe nehme ich mit, Exorzismus nehme ich mit. Und zwei perfekte Paare nehme ich auch mit, damit die Zuschauer ein bisschen was zu mitfiebern haben und wieder in die Kirche gehen.
Ich fand auch die Geschichte der zwei Paare, ehrlich gesagt, nicht gut parallel erzählt. Also am Anfang werden ja eigentlich die Warrens eingeführt und dann tauchen die zwischendurch nochmal auf mit Sachen, die eigentlich nichts zum Plot beitragen. Und ich weiß nicht, theoretisch hätte ich es interessanter gefunden, wenn der ganze Film größtenteils aus der Sicht der Warrens erzählt worden wäre. Aber so kann sich der Film nicht wirklich entscheiden und ist am Ende eigentlich weder, ja weiß ich nicht, immer so ein halbes Biopic und ein halbes Familiendrama irgendwie mit Horrorelementen.
Ich hätte es tatsächlich besser gefunden, wenn der Film konstant aus der Sicht der Familie Perron erzählt worden wäre.
Ja, auch.
Klar. Und man dann nie als Zuschauer wissen würde, ist es jetzt wirklich Spuk? Oder ist es halt wirklich...
Oder sind es nur die Rohre?
Oder werden sie halt wirklich gerade von diesen zwei Betrügern verarscht? Damit hätte man echt gut was spielen können, ja, mit den Erwartungen. Aber das macht der Film halt nicht. Er gibt vor, mit den Erwartungen zu spielen, aber wie wir ja schon gesagt haben, sobald die Musik halt kommt, weiß man, okay, spätestens 30 Sekunden gibt's halt den Jumpscare. Ja?
Ja.
Und ich muss auch sagen, dass der auch visuell eigentlich wirklich keine markanten Bilder findet.
Nee.
Das sieht alles ganz hübsch aus.
Ja,
das ist technisch sauber gemacht, definitiv. Keine Frage. Ja. Aber ich habe mir jetzt vielleicht nur 2 Stunden gesehen und ich habe mir kein wirklich schönes Bild gespeichert.
Nee, der hat keine ikonischen Bilder leider.
Genau, wo ich mir denke, das ist was. Ja,
das ist, ja, höchstens das.
Sehr stumpf alles.
Höchstens das, was du auf dem Plakat hast, dieses Haus und dann dieser Henkersbaum davor vielleicht noch. Das bleibt noch,
ja,
so ein bisschen.
Ja, ist halt ein Plakat, aber ist halt nicht,
ja,
im Film. Also
das
Haus an sich sieht auch aus wie ein normales Farmhaus. Ja. Mhm. Also dieses Amityville-Haus, der hatte ja schon noch so eine gewisse Architektur, oder das Psycho-Haus, ja, dieses so auf den Hügel so prangert. Aber insgesamt ist das wie gesagt, ein total stumpfer Film. Also ich fand ihn jetzt nicht scheiße, also ich fand ihn zum Beispiel recht kurzweilig. Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, aber ich habe mich auch nicht gegruselt. Die Figuren waren mir egal.
Mhm.
Und es war mir alles egal. Es ist so ein Schulterzuckfilm.
Ich fand den wirklich langatmig jetzt beim zweiten Mal. Also wirklich schon richtig zäh. Ich meine, so lang ist der gar nicht. Der geht mit Abspann, weiß ich nicht, 111 Minuten oder was.
Also da bin ich auf Stu's Seite. Also zäh fand ich ihn nicht.
Mhm.
Ich fand ihn einfach nur uninteressant, was er halt erzählt.
Ja.
Hat mir inhaltlich nichts gegeben, weil ich das schon gefühlte 1000 Mal gesehen habe. Und all das, was er erzählt, war halt auch schon vor 30 Jahren ziemlich scheißegal. Es gab dann natürlich immer noch Ausnahmen, die sich auch diesen klassischen Horrormotiven angenommen haben, auch mal wieder Haunted House und so gebracht haben. Mhm. Ja, aber die haben es dann noch so mit ein bisschen schöpferischem Eigensinn geschafft. Man denke nur an The Innkeepers zum Beispiel von Ty West. Was der aus diesem Haunted House Konzept gemacht hat, das ist ja der vollkommene Gegenentwurf zu dem, was Conjuring bietet. Also es ist schwierig. Es ist schwierig zu sagen, dass man sich irgendwie mit diesem Conjuring-Trend anfreunden kann oder ihn halt, ja, man muss ihn tolerieren, ne? Man muss ihn einfach tolerieren. Denn ich glaube, der wird uns viele Jahre nicht loslassen und
heimsuchen.
Ja, der wird uns noch viele Jahre heimsuchen, du sagst es. Und S wird da genauso mithelfen wie Insidious 95 und Annabelle, was weiß ich, welcher Teil?
50.
50 wahrscheinlich.
Jubiläumsteil.
Ja. Annabelle go to high school.
Das will ich mir so ansehen.
Ja, das ist leider so. Aber anscheinend gibt es ja immer noch ein riesiges Publikum, das sich von James Wan noch belehren lassen möchte, was Horror eigentlich ist. Denn Conjuring ist ja trotz seiner Referenzen und James Wan hat den und den Klassiker gesehen, wahrscheinlich sogar mehrfach, Respekt, so gut gemacht, aber irgendwie noch dem Massenpublikum näher bringen, was echter Horror eigentlich ist, also wie der funktioniert. Und ich weiß nicht, ob es da nicht auch irgendwann mal eine Abnutzungserscheinung geben muss. Irgendwann müssen die sich doch auch denken, okay, das habe ich jetzt 30 Mal gesehen.
Es wäre jetzt natürlich die Frage, woran liegt das, dass das so trendet oder boomt? Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass es die Leute halt total irgendwie fasziniert, dass das halt alles eine wahre Begebenheit ist.
Und ich glaube, es liegt daran, dass diese Filme nichts fordern.
Ja,
die fordern von dir nichts.
Das auch, ja.
Ja, also ich habe ja jetzt vor kurzem die Midsommar-Kritik geschrieben, das heißt, ich habe den gesehen und er fordert von dir als Zuschauer was, dass du dich mit dem Film auseinandersetzen musst. Diese ganzen Conjuring-Sachen, es ist eins und einfach Filme, du setzt dich rein, guckst es an, lässt dich erschrecken und gehst raus.
Ja, man muss ja auch sagen, dieses gemeinschaftliche Erschrecken, das hat ja auch noch so diesen Happening-Charakter einfach. Ne? Das hat ja sowas wie Gruselbahnbesuch, es ist einfach so.
Gut. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja da noch mehr von so einem Zeugs. Also das ist ja nicht nur Conjuring. Nur warum ist das dann so erfolgreich? Ich meine, wenn man sich das auch im Marketing anguckt, sie kehren das halt schon sehr raus, dass das alles halt auf Tatsachen beruhend ist oder zumindest dran inspiriert. Und diese Lorraine Warren hat sich ja auch zu Lebzeiten von Warner Bros. Schon wirklich in Szene setzen lassen, auch bei Interviews und solchen Geschichten.
Naja, warum kehren sie es raus? Weil es zieht.
Es ist die Frage, ob es das ist, was zieht.
Naja, das ist, wird ein entscheidender Aspekt sein. Man liest ja auch immer in was weiß ich wie vielen Kritiken, ja, schlimme Story. Und wenn man dann noch bedenkt, dass das eine wahre Geschichte gewesen ist, ne? Ist ja,
Vor allem diese Warrens sind ja auch wirklich sehr umstritten heutzutage, ne? Also gelinde gesagt. Es gab ja, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor ein, zwei Jahren gab es ja eine Klage von diesem anderen Demologen, der irgendwie nachweisen wollte, dass er eigentlich die Rechte an den ganzen Fällen da hat. Da gab es eine Klage gegen Warner Brothers, die ist ja mittlerweile fallen gelassen worden. Und
ich kann dir sagen, wenn diese beiden Personen nicht umstritten wären, dann würde irgendwas falsch laufen. Dann wären auch Verschwörungstheoretiker nicht umstritten.
Ja, natürlich, klar, aber ja.
Aber wir sind uns doch schon alle drei einig, dass die Erde flach ist, oder?
Natürlich. Gut. Ja. Flach wie ein Pfannkuchen.
Ja.
Da müssen wir nicht drüber reden.
Flach wie Conjuring. Also.
Ja. Ja, aber das, weiß nicht, ich find's halt dann auch schwierig, dass jetzt so eine unreflektierte Mythenbildung um diese beiden, um dieses Geisterjäger-Ehepaar dann einfach auch stattfindet. Also die werden wirklich. Weiß ich nicht. Ja,
die werden halt nicht hinterfragt, ne?
Ja, vor allem wird auch nie hinterfragt, wie leben die eigentlich davon? Also, keine Ahnung.
Ja, genau. Wo kam eigentlich die Szene, wo sie die Rechnung ausgestellt haben?
Ja, was? Rausgeschnitten.
$250,000?
Ja. Ja, und noch 400.000 drauf für den Exorzismus, ne?
Ja. Naja, man sieht ja einmal, dass sie auf jeden Fall an irgendwelchen Unis dozieren. Wo sie dann auch mal ganz ironisch darauf hinweisen dürfen, dass es den ein oder anderen Scharlatan da draußen gibt, der sie als verrückt bezeichnet.
Ja.
Ansonsten aber sind sie natürlich Erforscher des Bösen, des Paranormalen und des Bösen, Geisterjäger. Und wie heißt der nochmal? Lorraine hat natürlich auch schon etwas zu tief in den Abgrund des Paranormalen geguckt, was auch immer wieder Thema ist. Mhm. Und auch immer Thema dahingehend ist, dass sie vielleicht zu schwach ist, um so etwas nochmal zu überstehen. Aber es ist eine starke Mutter und es ist eine treue Ehefrau. Und ja. Ihre.
Und getauft.
Und getauft. Und getauft, ja.
Ja.
Die wird es schaffen. Und natürlich schafft sie es auch.
Ja, natürlich. Das ist die starke Frauenfigur aus den 70er Jahren.
Genauso wie Lily Taylor, die starke Frauenfigur aus den 70er Jahren, Hausfrau.
Ja, genau.
Ja.
Ja, da gibt's ja irgendwie auch Vermutung, dass die eventuell geistig irgendwie gestört gewesen sein könnte und dass sie das eventuell alles inszeniert hat oder so, die Mutter. Also.
Aber in echt meinst du jetzt?
Ja, genau.
Ja, klar. Ja, gut, sorry. Es gibt keine besessenen Menschen. Es gibt keine Exorzismen, die wirklich da einen Dämon aus einem menschlichen Körper austreiben. Das sind alles Menschen, die psychisch krank sind.
Aber warum reden sie dann so perfektes Latein und auch noch rückwärts?
In fremden Zungen sprechen sie.
Ja, in mehreren Zungen. Ja, das wird alles schon in der Bibel erklärt. Ja.
Gab's das einmal bewiesen?
Keine Ahnung.
Also kommt doch an, wie du fragst, ne?
Ja, genau. Ja, wenn ich den Papst frage, dann sagt er, ja.
Ich würde mich gar nicht wundern, wenn man im Vatikan großer Fan dieser Filmreihe ist, tatsächlich. Also teilweise wirkt die fast schon manchmal wie so ein Bildungsauftrag.
Naja, sie ist auf jeden Fall eher kirchenbestätigend als kritisierend, natürlich, klar. Ja. Und ich weiß auch nicht, allein immer dieser. Ich glaube, dieser Religionsbezug, der geht nicht bei so Themen wie Exorzismus und Besessenheit. Das geht einfach nicht.
Mhm.
Du kannst keinen Film über Teufelsaustreibung machen, ohne den Teufel zu thematisieren. Das geht nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über Der Exorzist sprechen, würdet ihr sagen, das ist ein katholischer Film?
Also er nutzt halt so das, ich nenne es mal das Märchenhafte von Religion, das nutzt er aus, aber es ist für mich kein katholischer Film.
Eben. Nein. Und er hat ja, er hat natürlich auch die beiden Priester, die mit der Macht Jesu Christi den Teufel irgendwann austreiben, aber du hast wenigstens noch den Vorlauf, dass das auch zwei Menschen sind, die selber an sich zweifeln. Und wir brauchen den Exorzisten mit Conjuring Vielleicht steigt mir William Friedkin hier noch aufs Dach. Aber ne, das, also das wir müssen, ja. Also ihr versteht, was ich meine. Es geht nicht ohne diesen Bezug, weil der ist dem Thema schon von Natur aus eingeschrieben, aber es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Und ich finde, der Conjuring ist da schon sehr, sehr, sehr rückständig.
Ja, und ich muss auch, also wie gesagt, ich muss auch sagen, diese Warrens, das war so ein Pärchen, so nach dem Motto so, ich lieb dich mehr. Nein, ich lieb dich mehr. Nein, ich lieb dich mehr. Ach, hör auf. Und lass das Geister jagen.
Wobei man ja sagen muss, küsse dich mal auf den Mund.
Ja. Wobei man ja sagen muss, die spielen ja schon nicht schlecht. Ne? Also die
wobei
sind ja
ich, wobei ich echt sagen muss, diese Vera Farmiga, die ging mir auf den Sack.
Ja,
mir die auch. Ging mir echt auf den Sack. Ich habe mir gewünscht, boah, gleich könnte die Hexe reinkommen. Lily Taylor fand ich gut.
Ja, die, vor allem gegen Ende ziemlich intensiv schon, ne?
Ja. Die, ja, die ist okay gewesen. Die sieht man eh kaum noch, oder?
Das letzte Mal habe ich sie gesehen in Leatherface und da möchte ich mich jetzt nicht
dran zu. Also man sieht sie kaum noch. Patrick Wilson ist eh ein guter. Der hat mir in Conjuring auch weitaus besser gefallen als Vera Farmiga. Weitaus besser. Ansonsten durchschnittlich gespielt, nichts Besonderes. Zwei, drei bekannte Gesichter dabei. Sag mal, von Patrick Wilson und Vera Farmiga und Lily Taylor, ich glaube, die können gar nicht schlecht spielen. Immer solide.
Es waren dann gegen Ende auch echt so viele Figuren, ne? Diese komischen. Was waren das eigentlich genau für Typen, die da mit denen gekommen sind?
Das war irgendwie, weiß nicht, so. In den CDs hat es ja auch funktioniert, ne?
Ja, genau.
Meinst du jetzt das Team?
Ja, es wurde nie wirklich erklärt, wer das genau ist.
Naja, das Team halt, ne? Und ein Polizist.
Ja,
gut.
Ja, das Team. Das ist ja auch so, das hat mich auch so aufgeregt an dieser Vorgeschichte, hier mit der Annabelle-Puppe nochmal. So einfach so, ja, irgendwas stimmt nicht mit dieser Puppe. Ja, lass mal ein Medium rufen. Die kennen sich da aus. Weißt du, die rufen dann so eine Hotline an für Medium oder was, als ob das Normalste von der Welt wäre. Weißt du, das ist so wie bei zwei bei Calvas. Ja, ich bin gerade hier bei Frau Calvas, ich komme gleich, ey. Also das ist so, wie selbstverständlich und unreflektiert es dargestellt wurde. Vor allem, wie hat man denn zu der Zeit bitte schön ein Medium kontaktiert? Weißt du, heute machst du das übers Internet irgendwie, weiß ich nicht, okkultismus.net und dann hast du es. Aber damals, Sahnebüchen einfach, weiß ich nicht.
Ja.
Ist einfach doof. Und so, weiß ich nicht, das wird alles so einfach so reingeschmissen, ne? Ja. Und nicht wirklich hinterfragt, also. Vor allem, wird denn gesagt, ob die beiden Mädels da mit der Puppe, ob die getauft waren? Ja, wird das gefragt? Ja?
Die spielen auch nach 5 Minuten keine Rolle mehr, oder?
Ach, das ist, keine Ahnung. Diese Puppe wirkt da auch richtig reingepfropft. Also auch diese Szene, wo diese Para-Hexe da die Tochter heimsucht, bei den Warrens zu Hause oder bei der Oma mag, keine Ahnung, dass die dann da irgendwie mit der Puppe sitzt. Warum sollte die Interesse an dieser Puppe haben? Das sind zwei völlig verschiedene Plotlines, die da zusammengeführt werden, eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und die eine Plotline hat in diesem Film eigentlich auch nichts verloren.
Nein.
Also ich glaube nicht, dass sie Conjuring gedreht haben mit der Absicht, danach irgendwie einen Annabelle-Spin-off zu machen. Das glaube ich nicht. Nee. Das ist aber trotzdem total ungelenk. Und als ich den Film heute halt in den Player geschoben habe, und das erste Bild ist halt wirklich diese Annabelle. Ich dachte mir so, hat er mir die falsche Disc jetzt gegeben? Ja?
Ja, aber die ganze Reihe wird ja auch tatsächlich wirklich dann eher fast über die Puppe definiert, so auch für den Zuschauer, habe ich das Gefühl. Ich meine, sonst gäbe es ja nicht diese vier. Muss man sich mal vorstellen, 3 Spin-offs gibt's mittlerweile über diese dämliche Grinsefresse. Und ja, gut, weiß ich nicht, vielleicht liegt's auch daran, dass die noch eher halt bekannter ist als die Warrens. Also von dieser Puppe hatte ich zum Beispiel echt schon mal gehört, bevor überhaupt der erste Conjuring rauskam.
Man muss aber auch sagen, dass Annabelle auch den interessanteren Charakter hat als die Warrens.
Die Puppe Annabelle?
Ja.
Nee, die sind beide scheißegal.
Ich finde die kacklangweilig, diese Puppe.
Ja.
Das war ein Witz.
Ach so. Der hat ja, ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich ihn gehört.
Also für mich ist Annabelle immer so eine abgewiesene Bewerberin für Chuckys Braut, so ein bisschen. Keine Ahnung. Mehr ist das nicht. Ich finde die auch nicht creepy. Aber ich hätte es, wie gesagt, sehr viel creepiger gefunden, wenn man wirklich diese Ratchet-N-Puppe genommen hätte. Ne?
Ja, gut. Von dem Gedanken können wir uns aber verabschieden.
Ja. Ja. Und vielleicht sollten wir uns auch langsam mal von Conjuring jetzt verabschieden.
Nein.
Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt unbedingt loswerden wollt?
Diese Filme nerven.
Ja.
Und zwar hart.
Ja. Gut, dann kommen wir mal zur Verabschiedung.
Bitte.
Dominik.
What?
Was?
Was?
Was? Du darfst dich verabschieden.
Dominik fängt an.
Ich soll mich verabschieden, ja.
Außer du hast noch was zu sagen, dann sag es.
Ja, die Filme sind scheiße.
Die Filme, ich spreche nur über einen.
Conjuring und Annabelle 1 gesehen, aber ja, egal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und mir das mal von der Seele reden durfte. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht. Wir haben uns eh diesen Film nur ausgesucht, um ein bisschen zu provozieren.
Nein.
Das ja, wollen wir niemals tun.
Und ja, ansonsten fröhliches Heimsuchen euch allen.
Ja. Gut, dann sag ich, ja, kommentiert, hat ja Dominik schon gesagt, wenn ihr das bei dieser iTunes, Podigee, Spotify oder was weiß ich, wo es das zu hören gibt, hört, dann würden wir uns sehr auch über Kommentare und eine positive Bewertung freuen. es tut mir leid, aber irgendein Dämon ist gerade in mich gefahren.
Ja, ja. In deine Zunge, ja.
Ja. Ja, ja. Ich sag
bevor auch, er anfängt, Dateien zu quatschen. Ja,
ja. Fertos, Verabschiedos, Pascalos, Letztwortos. So.
Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.
Soll ich noch irgendwas sagen? Soll ich noch irgendwas sagen? Fertig.